Herzlich willkommen zu den Fachgesprächen, Departement Soziale Arbeit von der Fachhochschule Ost. Herzlich willkommen, Rudi Meier.
Merci für die Einladung. Danke.
Wir werden uns heute in dem Thema eher an einem sehr herausfordernden, auch belastenden Thema widmen, nämlich im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderung. Und Ausgangspunkt war der Podcast, Kontrast, den man mit dem Stanko Kobatz hinsichtlich Kinder mit seltener Krankheit. Und dort sind wir während dem Podcast auch aufs Thema gekommen. Ja, würde ich nicht auch entscheiden können und kann ich nicht auch entscheiden, Kinder, die mit einer schweren, seltenen Krankheit auf die Welt kommen, das Kind einfach abzutreiben. Und wir haben dann nachher darüber diskutiert, stehen wir jetzt in dieser neuen Entwicklung wieder an dieser Frage, was ist lebenswertes Leben? Das Thema möchte ich mit dir gerne anschauen. Ich möchte auch hier rein heikle Themen anschauen und würde einfach schauen, wo eine Asyl da führt. Nochmal ganz kurz zu dem Podcast und auch zu dem Thema, hat es Parallelen zu der Geschichte zum Beispiel vom Dritten Reich?
So haben wir es diskutiert und tatsächlich ist ein großes Thema, ist, ich sage mal, ein gutes Stück weit ein schweres Thema und gleichzeitig untrennbar verknüpft mit unseren Handlungs- und Arbeitsfeldern, wenn es um Behinderung, Menschen mit Behinderung geht. Warum? Weil die Vorstellung von einer vermeintlichen Normalität, wie die Menschen sein sollen, wie sie sein müssen und dem, wie sie halt tatsächlich oft sind, nämlich nicht normal, nicht normiert, die gibt's tatsächlich schon länger und es beginnt im weitesten Sinne tatsächlich erstaunlicher und paradoxerweise mit einer Idee aus der Aufklärung und auch Immanuel Kant war da schon beteiligt, der nämlich versucht hat, Menschen in unterschiedliche Kategorien zu fassen, das wissenschaftlich belegt zu beschreiben, der begründet sozusagen das, was man später als rassistische Ordnungssysteme kennenlernen werden, nämlich höherwertig und niederwertigere Menschen. In diesem Zusammenhang mit den Ausformierungen von Wissenschaftler, der Erfindung der Psychiatrie, 17., 18., spätestens 19. Jahrhundert, entsteht dann ja diese große Denkschule des Fortschritts, die Vorstellung, dass man Menschen züchten kann, nämlich über eugenische Prozesse, über tatsächlich Zuchtwahlprogramme, wie es die Nazis dann auch eingeführt haben, Aktion Lebensborn als positive Zuchtwahl und eben die Vernichtung, Verhinderung von vermeintlich weniger wertigen Lebenswelten. Da kennen wir das alles. Eugenik als große Klammer von damals bis heute. Da müssen wir Lebenswertdiskussionen tatsächlich ein gutes Stück weit auch einbetten in solche historische Perspektive.
Lass uns doch noch ganz kurz einen Begriff schärfen. Du hast vorhin eine Rasse erwähnt, oder, wo in dem historischen Kontext auch erwähnt wird. Ist denn immer noch Gefahr da, oder ist auch in dieser Neuzeit noch Gefahr da gewesen, dass man Menschen mit Behinderung auch entlang von Rasse definiert hat?
Das hat sich tatsächlich ein gutes Stück weit erledigt, weil die Rasse als Kategorie zum einen spätestens seit 1948 Allgemeinerklärung der Menschenrechte als nicht brauchbare Kategorie in die Schranke gewiesen worden ist. Gleichwohl wissen wir, alltagssprachlich wird das natürlich immer noch verwendet. Überall gibt's gerade Initiativen, die versuchen, auf der sprachlichen Ebene diese Begrifflichkeit tatsächlich nicht mehr zu verwenden, eher Frage von Herkunft, von Ethnie stärker zu machen, weil dieser Begriff der Rasse natürlich nicht nur ein Begriff ist, der irgendwie funktioniert, sondern der hat immer dieses bedeutungsvolle Höher- und Niederwertige. Das heißt, man könnte auch sagen, es gibt Rassismus, aber es gibt keine Rassen und warum? Weil die Menschen genetisch zu fast identisch zu 99,99 irgendwas Prozent sind mir gleich und eben nicht unterscheidbar hinsichtlich einer biologischen Ausstattung. Wenn es um Menschen mit Behinderung geht, können wir sagen, nein, da spielt es eigentlich keine Rolle mehr. Es gibt nämlich die neue Kategorie und diese neue Kategorie ist der Wert des Menschen oder die Verwertbarkeit des Menschen. Der ist ganz stark an Vorstellungen von Leistung, auch von Selbstbestimmtheit und eben nicht von Unfähigkeit, Begrenztheit, Defizit etc. gekoppelt. Und da sind wir ganz schnell jetzt wieder bei Fragen von Eugenik, von positiver oder negativer Auslegung. Und diese Modelle wirken bis heute wie man zum Beispiel eine relativ neue Entwicklung des Pränatests in Basel entwickelt, inzwischen Kasse verordnet, bezahlt. Das hat Konsequenzen, da kommen wir sicher
später drauf. Kommen wir ganz sicher noch drauf. Ja. Du hast zwei Themen, die mir schon noch wichtig sind, gerade in dem schweren Thema. Und wo ich auch glaube, wir sind und müssen auf einer Entwicklung sein hinsichtlich da, wo UNBRK und noch die Behindertenrechtskonvention einfach einfordert, die Selbstbestimmtheit. Da drin die Fragestellung, ja, lebenswertes Leben. Ist da nicht auch im Zusammenhang mit der ganzen Entwicklung von unserer Gesellschaft eben auch leistungsfähiges Leben? Ja. Und da dann halt vielleicht Menschen, die eine Behinderung mitbringen, aufgrund einfach jetzt von dem, wie sie körperlich, physisch, psychisch, kognitiv dann aufgestellt sind, die Leistung gar nicht können bringen. Und die Leistungsfähigkeit dann nachher auch zu einem wertvolle Leben definiert wird.
In der Leistungsgesellschaft ist Leistungsmaß der Dinge. Und tatsächlich, ich würde da gerne mal einen kleinen historischen Exkurs einbauen, nämlich in der Frage, wie Menschen sein müssen, als Vorgabe. Wir kennen seit diesen eugenischen Programmen. Noch einmal, Eugenik war die Idee, dass man über Zuchtwahl, das ist entdeckt worden an der Biologie, ab Mendel in Prag entdeckt, die nicht die stärkste Art setzt sich fort, das ist ein bisschen Darwin, das ist ein bisschen Mendel, sondern die, die sich am besten an etwas anpassen kann, the survival of the fittest, die setzt sich fort. Und das wird über auf der Mensch übertragen, das Konzept, sozialdarwinistisch eingefärbt. Und dann kommt eine Idee, vor allem aus progressive Kreise, aus sozialdemokratischen Kreise, aus der Wissenschaft, die sagt, lasst uns doch Leid verhindern, indem wir nur noch diejenigen Menschen zur Weitergabe des Lebens zulassen, die gutes Leben, wertvolles Leben, leistungsfähiges Leben sozusagen erzeugen können, erschaffen können, hervorbringen können. Und in diesem Zusammenhang wird die Unwertdebatte deutlich sichtbar. Nicht umsonst, die USA war eine von den ersten Staaten, die solche Zwangssterilisationsgesetze hatte. Aber nicht nur die USA, sondern vor allem in Westeuropa, allen voran die Schweiz. Ganz früh hat die schon Programme erlassen, wo Zwangssterilisationen gegen den Willen der Menschen, Zwangssterilisationen möglich sind. Der Kanton Waadt 1928, lang vor der Nazizeit. Wichtig, das sind keine Vorstellungen von den Nazis, sondern es sind Vorstellungen über ein besseres Menschenbild. Ein Menschenbild, das keine Schwächen mehr kennt, das keine Makel mehr kennt, das keine Behinderung, keine Krankheit mehr kennt, ja. Und das ist lange ein Fortschrittsgedanke. Das greifen die Nazis später auf, setzen es radikal, tatsächlich grundlegend in die Tat um. 1933, ganz kurz nach der Machtübergabe an die Nazis, an Hitler, verabschieden sie wenige Monate später das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Das wird am 1. Januar 1934 in Kraft gesetzt und viele hunderttausend Menschen werden in Zuge dessen über die nächsten Jahre zwangssterilisiert. Zwangssterilisationen gab es auch in anderen Ländern, aber eben nie so total und so organisiert und so wissenschaftlich begleitet als Wissenschaft wie in der Nazizeit.
Jetzt bringst du natürlich Begrifflichkeiten, da innen auch Dynamiken aus einer Zeit, wo man jetzt könnte sagen, die ist vorbei. Herr Mayer, da, was Sie erzählen, da ist historisch klar begründet, wirklich auch verurteilbar, aber entspricht nicht mehr der heutigen Zeit. Was sagt der Herr Mayer, wie man gerade solche Projekte sieht, Ableismus tötet, oder? Projekt in Deutschland, wo sich wirklich auseinandersetzt. Es gibt, haben wir auch schon angeschaut, Fachleute, die aufgrund von welcher auch Motivation Menschen mit Behinderung töten. Und jetzt, was sagt der Herr Mayer hinsichtlich geschichtlicher Dimension? Hat nichts mehr mit heute zu tun. Und dann sehen wir da.
Und dann sagt der Herr Mayer, der nämlich nicht nur Heilerziehungspfleger gelernt hat, sondern auch als Kulturwissenschaftler, historisch argumentierter Kulturwissenschaftler, weiß, wie man Verbindungslinien schlägt, sagt natürlich, die Geschichte ist ja nicht vom Tisch, nur weil es die Nazis einmal gab. Sondern es ist tatsächlich eine lange Traditionslinie erkennbar. Wir haben über die Jahrzehnte seit 45 folgend immer wieder Anfänge solcher, darf man, vielleicht muss man, hatten vielleicht sogar die Verpflichtung, Menschen mit einer Behinderung zu töten. Die Singer-Debatte Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, immer wieder wenn es um Exit geht, ja, wenn es um Sterbewünsche auch, Sterbehilfe, Sterbebegleitung geht, immer wieder ähnlich gelagerte Momente. Und tatsächlich ein Motiv, das sich durchzieht, die Abwertung von Behindertenleben als vollwertiges, gleichwertiges Leben und tatsächlich die nicht erkennen können, dass die Menschen in ihrem So-Sein und ihrem Dasein einfach so sind, wie sie sind. Sie sind keine auch Menschen. Sie sind sozusagen vollständige Menschen in ihrem So- und Dasein. Und der große Unterschied ist, und das durfte ich von vielen Behindertenbewegten, auch aus der sogenannten Krüppelbewegung, von den Menschen in den 80er, 90er Jahren lernen, behinderte Menschen müssen sich nach wie vor für ihr So-Sein und Dasein rechtfertigen. Und das ist das Problem und deswegen Ableismus tötet. Das sind alles entsprechend in diesen Kriterien des Leistungswillens oder Fähigseins Abwertungskategorien.
Die Abwertung, die hat ja immer mit einem ökonomischen Background zu tun. Mhm. Also Diskussion, ich will es mal so auf den Punkt bringen, sind Menschen mit einer Behinderung eine Belastung oder eine Bereicherung für unsere Gesellschaft? Und sehr schnell kommt ins gesellschaftliche Konstrukt, wo den ökonomisch bewertet, wo einfach sagt, sie belastet uns. In was auch immer, hinsichtlich einem ökonomischen Paradigma. Wie und in welcher Form kommt jetzt da die soziale Arbeit? Und das ist ja dann unsere Professionsperspektive, die wir einnehmen und müssen und wollen das auch ein bisschen verbinden. Mhm. Welche Konsequenz gibt es jetzt aus deinen Ausführungen, oder, hinsichtlich der Wertigkeit, jetzt auch, wenn wir genau die Beispiele nehmen von Belastung oder von Bereicherung? Mhm.
Da stecken viele, viele Detailfragen jetzt drin. Lass mich anfangen mit einem historisch abgeleiteten Beispiel, das tatsächlich mich auch überrascht hat. Du hast vorher ja schon gesagt, ich gucke mich auch ein bisschen in der Ostschweiz um, was habe ich da entdecken können. Ich habe in den 90er Jahren ein Forschungsprojekt gemacht zur Euthanasiemorde in einer Einrichtung, in der ich selber gearbeitet habe. Erzähle ich vielleicht nachher noch ein bisschen. In der Ostschweiz, auch da immer wieder Beispiele, wo diese Tötungsprogramme von den Nazis eine Rolle spielen. Erstaunlich. Und eine Geschichte fand ich doch, und die hat was mit Ökonomisierung, mit Finanzen zu tun, hat er ja Krummenacher 2022 publiziert, nämlich in der Schweiz war es offensichtlich lange Jahre üblich, von den 1910er, 20er Jahren, 30er Jahren, dass Menschen, die Betreuung, Unterstützung, vielleicht auch Institutionen braucht haben, dass man die nach Österreich schickt. In Irreanstalt Valduna zum Beispiel, da ist das belegt, aus Kostengründen waren die Menschen abgeschoben. Man hat gesagt, da kostet es gerade mal die Hälfte. Und tatsächlich hat der ja Krummenacher die Geschichte, ich weiß nicht, ob er sie entdeckt hat, aber zumindest publiziert, publik gemacht, dass in der Valduna, nachdem 1938 in Österreich ja auch die Nazis an die Macht übernommen hatten, die Schweizer Insassen dieser Irrenanstalt tatsächlich auch bedroht waren, erfasst zu werden und von diesem Tötungsprogramm in das mit einbezogen zu werden. Dann hat man in Österreich, in Vorarlberg, war das gesagt, nehmen die Leute wieder zurück und was sagen die Schweizer Behörden? Na, gucken wir mal, ja. Die haben sich tatsächlich ein Stück weit geweigert, die erste Mal wieder zurückzunehmen. Da hat es massive Interventionen gebraucht, dass 150 Menschen gerettet werden konnten. Da gab es eine Initiative vom Konsul in Bregenz, damit die Leute wieder in die Schweiz zurückkommen. Und jetzt kommen wir zur Finanzgeschichte mit dem, was hat die Gesellschaft davon? Selbstverständlich ist die Debatte nicht neu. Was darf was kosten? Bei den Nazis noch einmal unnütze Esser. Das kostet dem Staat so und so viel, da könnte man das und das dafür machen. Ähnlich immer wieder heute auch argumentiert, es wird verglichen im Aufwand, was kostet was. Und das ist natürlich das Einfallstor für die Abwertung von Menschen mit einer Behinderung. Und gleichzeitig vertrete ich, und das muss man tatsächlich mit der UN-Behindertenrechtskonvention einfach sehr deutlich sehen, die Behindertenrechtskonvention ist eine Konsequenz aus dieser massiven sowohl Vernichtung als auch Ausgrenzung, als auch Abwertung, als auch sozusagen strukturelle Unsichtbarmachung, Diskriminierung und Benachteiligung von behinderten Menschen aus Grund all diesen Logiken, die um uns herum aber wirken. Und es ist der Versuch, ich glaube da noch vielleicht noch mal mehr, die wichtigsten Ausgrenzungsgeschichte auf der rechtlichen Ebene zu begrenzen, damit eher eine Gleichheit, weniger Diskriminierung stattfindet. Und in der Konsequenz müssen wir das mit dem Blick auf die letzten 200 Jahre sehen. Wann beginnt die Ausgrenzung behinderter Menschen? Mit der Erfindung von Institutionen. Und da sind wir in der sozialen Arbeit natürlich maßgeblich beteiligt. Bürgerliche Ideen, Hilfe, die gleichzeitig die Menschen rausnehmen aus ihren sozialen Lebenszusammenhängen. Wir machen sie unsichtbar. Wo sind die alten Einrichtungen üblicherweise? Und das setzt sich fort bis weit in die 70er, 80er Jahre. Und da sehen wir, es gibt einen Boom an sowohl private Neugründungen von Organisationen, weil die alle sehen, das Alte funktioniert weitestgehend im Sinn von Ausgrenzung, Unsichtbarmachung und Diskriminierungsaufrechterhaltung. Und in Deutschland dauert es nochmal bis in die 80er, 90er Jahre hinein, bis die Einrichtungen sich ihrer Geschichte stellen in der Nazizeit. Die waren alle beteiligt, alle betroffen. Da wollte niemand drüber reden.
Wenn man dir zulässt, dann kommen und ploppen wahnsinnig viele Themen auf, oder? Wo heute auch wieder relevant werden für die Weiterentwicklung von Lebensräumen, von partizipativen Momenten, von Teilhabe. Ich möchte zwei Punkte noch ganz kurz mit dir anschauen. Das eine ist, so die Abwertung ist der erste Schritt denn zu einer Missachtung denn auch von wertem Leben. Ich weiss, wo ich noch jung war, ist im Fernsehen die Sendung Aktion Sorgenkind. Und ich würde jetzt mal behaupten, nur die Sprache ist schon eine Abwertung, weil die Kinder als Sorgenkind betitelt werden. Und wenn ich jetzt da weiterspinne in die heutige Zeit, geht ja alles daran, keine Sorgen zu haben. Und Sorgen zu eliminieren, bevor es zur Sorge wird. Ist da ein Teil, wo man lernen aus dieser Geschichte, die du historisch jetzt skizziert hast?
Da ganz viele Fragen gleichzeitig. Sprache erzeugt Realität, Sprache erzeugt sozusagen Vorstellungswelten. Vom Sorgenkind hat lang gedauert, zur Aktion Mensch zu kommen. Naja, es braucht tatsächlich eine Vorstellung darüber, wie wir über das Thema nachdenken. Über Menschen, wie sie sind in ihre jeweilige Seinszustände. Ob die behindert sind, ob die groß oder klein, ob die arm oder reich, ist erst einmal nachrangig. Die Frage ist tatsächlich, in welcher Logik gucken wir auf Menschen? Haben wir ein Menschenbild, das sozusagen eher dem Menschen zugewandt ist? Oder eher ein Menschenbild, das vielleicht auch so ein klassischer Wirtschaftssystem, dem kapitalistischen Konkurrenzdenken entspricht? Ja, gucken wir Menschen als Konkurrenten an. Das merken wir. Für uns als Profession heißt das dann tatsächlich, dass wir auch unsere Fachgeschichte einmal wirklich sehr kritisch in den Blick nehmen müssen, um zu fragen, wo leisten wir Beiträge, um die Menschen teilhaben zu lassen, immer wirklich umfassende sind, und wo leisten wir nach wie vor einen Beitrag dazu, sie auszuschließen, sie unsichtbar zu halten. Auch da, die Institutionen kämpfen natürlich auch ums Überleben. Ich sage seit langem, es geht nicht darum, dass wir alle Heime dicht machen müssen, wenn wir mehr Inklusion wollen. Es geht darum, eine andere Art von Vorstellung zu haben darüber, wie man dort arbeitet und wie man sozialräumlich und mit welche Idee man Menschen sozusagen in gesellschaftlich macht. Das, glaube ich, ist der Punkt. Letzter Satz und dann kommt nochmal das mit dem Alltag. Gestern bin ich über die Aargauer Zeitung gestolpert. Gestern. Zufällig. Im Bericht aus Aarau, aus der Stadt Aarau, ist berichtet worden, dass Gemeinderat, Stadtrat gesagt hat, ja, mir sehen das mit dem Pflaster in der Innenstadt, in der Altstadt, ja, dieses Holprige, das ist tatsächlich nicht gut für Menschen im Rollstuhl, auch für Leute mit dem Rollator und mit Kinderweg und so weiter. Und die Überschrift zu dem Artikel lautet, geben wir den Schwächsten den Vorrang. Voilà. Da können wir aufklären, wie wir wollen. Mit solchen Formulierungen, so prominent im Stadtrat, in der Gemeinde, ist sozusagen auch unsere beste Absicht sofort dahin, weil das Bild wieder höher, niedriger, fähiger, unfähiger, behindert, nicht behindert, sofort immer in dieser Dialektik verwendet wird, geben wir den Schwächsten den Vorrang.
Ich komme wirklich sicher auch nochmal da dazu, was für Zuschreibungen macht Gesellschaft und wo hat die jetzt da auch die soziale Arbeit den Auftrag hinsichtlich Antistigmatisierungskampagne und. Ich möchte aber noch etwas wirklich fokussieren und mit dir schärfen. Wenn wir den kritischen Moment anschauen und ich dir jetzt sage, dass Professionalisierung von der sozialen Arbeit auch ein Teil ist von dem Stigmatisierungsprozess. Wenn ich dir sage, wir haben dazu beigetragen, mit unserem professionellen Denken, mit unserem arbeitslogischen Denken, mit Arbeitssicherheit, mit Arbeitssetting, einen Ausgrenzungsprozess in Lauf zu bringen, wo wir sogar noch fachlich legitimieren.
Wir stellen Defizite her, das legitimiert uns, damit kriegen wir unser Geld und damit legitimieren wir uns sowohl nach innen als auch nach außen in der Gesellschaft. Das ist tatsächlich ein Dilemma. Ich meine, seit langem braucht es eine andere Vorstellung, was die Haltung ist, nämlich weniger eine pädagogische und mehr vielleicht sogar antipädagogische hinsichtlich auf ein Ziel bezogen. Und das Ziel muss tatsächlich sein, Herstellung von Augenhöhe, Gleichwertigkeit, Teilhabe, Demokratisierung, Emanzipation. Das sind nach wie vor die wichtigen Marker. Von wem habe ich das gelernt? Tatsächlich von den Leuten 80er, 90er Jahre der Psychiatrie, der Antipsychiatriebewegung, der Krüppelbewegung. Das sind Leute wie Theresia Degener, Leute wie der Udo Sirk, Leute wie der Lothar Sandfort, die uns das immer wieder auch, uns Professionelle damals schon so um die Ohren gehauen haben, die haben gesagt, ihr leistet einen ganz bestimmten Beitrag, nämlich ihr stützt es fachlich ab. Ihr führt sozusagen Wissenschaftlichkeit fort, mit der ihr euch sozusagen ins Gehege, ins Gewebe begebet und macht uns die Möglichkeiten enger statt auf. Das habe ich lernen müssen. Und das war wichtig, dass man uns das auch so deutlich gesagt hat. Dass jetzt auch in der Schweiz so ganz langsam eine neue Denkrichtung im Wissenschaftsbereich entsteht. In der Bundesrepublik ein bisschen früher, in den USA, Großbritannien deutlich früher, nämlich die sogenannten Disability Studies, die eine ganz andere Vorstellung darüber haben, wie man gute Wissenschaft macht, zu gute und tatsächlich anders gelagerte Erkenntnisse kommt. Das ist jetzt in der Schweiz auch langsam sichtbar, ein kleines Netzwerk Disability Studies an der UZH in Zürich entstanden, die einfach eine andere Vorstellung darüber haben, was das Fach, was Pädagogik, Schrägstrich Sonderpädagogik, alles an blinde Flecken kennt und alles an sozusagen schwierige Verhältnisse hervorbringt.
Ich bringe da noch eine Dimension mit, wo ich glaube, die wir uns auseinandersetzen müssen hinsichtlich, dass eben die Abwertung, wo eben bis zu einer Tötung kann passieren, oder? Und die Geschichten, die sind neu. In Potsdam hat, glaube ich, eine Pflegerin, Mensch mit Beeinträchtigung, mit Behinderung, in der Organisation tötet. Heisst, wir müssen uns auseinandersetzen mit der Dimension Selbstbestimmtheit. Also, Selbstbestimmtheit heisst, dass ich dann natürlich eine umfassende Selbstbestimmtheit zulasse. Und nicht einfach dort, wo es für mich einigermaßen akzeptabel ist. Und sagt ihr etwas aus, heute aus dem Unterricht diskutiert mit den Studierenden, die meisten Eltern, Angehörigen und Professionellen postulieren kategorisch, dass die Selbstbestimmung in Bezug auf eine Nachkommenschaft von Menschen mit geistiger Behinderung undenkbar sei. Also das heisst, Menschen mit einer Behinderung dürfen nicht älter werden. Also Selbstbestimmung ist akzeptiert bis an einen gewissen Punkt hin, und dann nicht mehr. Und meine Frage jetzt da drin hinein, hinsichtlich jetzt auch deiner Forschung und dem historischen Bezug, ist das nicht einfach eine Weiterführung unter einem anderen Deckmantel? Bezüglich, wie entwickelt sich eine Gesellschaft?
Ich sage mal, dass Eltern, die ein Kind kriegen, das kognitiv beeinträchtigt ist, das vielleicht auch durch einen Unfall behindert wird, das sozusagen durch was auch immer nicht die Kategorie erfüllt, die man als normal gelten lässt, dass die Eltern jetzt auch keine besseren Menschen sind, dass die vielleicht auch noch nie erfahren haben, dass es unterschiedliche Menschen gibt mit unterschiedlichen Vorlieben, Schwerpunkten, Ideen, wie man das Leben leben kann. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Was man aber der Gesellschaft vorwerfen kann, ist, dass sie bestimmte Diskussionen nicht führen möchte. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, der Gesellschaft was vorwerfen. Das liegt immer auch daran, dass im Moment niemand diese Debatten lauthals einfordert. Das war in den 80er und 90er Jahren anders. Was aber auch hier passiert ist, eine junge, selbstbewusste Generation behinderungserfahrener Menschen haut uns ordentlich auf die Schultern und sagt, überleget mal, was ihr dort tut. Die erste Pride Parade in St. Gallen vor 2 Jahren, letztes Jahr wieder. Das sind noch kleine Anlässe, aber die Menschen gehen für ihre Anliegen selbstständig, organisieren sich ohne uns. Und das sind wichtige Momente der Selbstemanzipation. Und was dann die Eltern wiederum von diesen Kindern, ich sage immer, die lieben ihre Kinder wie andere Eltern ihre Kinder auch, ohne Frage. Die wollen das Beste für ihre Kinder. Aber sie wissen, dass die Lebensbedingungen für ihre Kinder eben gerade nicht gleich gut sind wie bei normalen Kindern. Das wissen die. Und das ist sozusagen auch die Angst vorm Anderssein, die Angst vorm schwierigeren Leben zu haben, die Angst vorm, oh Gott, was mache ich jetzt? Ich sage immer, keine Elternschaft ist angstfrei. Beim ersten Kind ist immer alles neu, immer alles schwierig. Wie macht man das? Wenn man ein gutes Netzwerk hat, wenn man gute Vorbilder hat, wenn man sich ein gutes Selbstvertrauen hat, dann kriegt man das hin. Und mit Blick auf die Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung, ich sage mal, das steht nicht umsonst so eindeutig in der UN-Behindertenrechtskonvention. Recht auf Familie, Recht auf Sexualität, selbstbestimmte Rechte zu haben. Und das heißt natürlich, egal für welche Art von Behinderung die Menschen mit sich bringen, Recht auf Kinder, Recht auf Familie.
Jetzt komme ich nochmal drauf, wo du ganz am Anfang in deinen Ausführungen erwähnt hast, nämlich, okay, unsere Wissenschaft, unsere Diagnostik ist so weit fortgeschritten, dass man sehr früh eingreifen kann. Und jetzt kann es sein, dass Versicherungsleistungen, dass Sozialversicherungen, Krankenkassen, Unfallversicherungen sagen, wenn wir das wissen, dann sind wir nicht mehr bereit, gesellschaftlich, solidarisch, die Kosten zu übernehmen. Also sie müssen sich entscheiden, wir reden denen nicht rein. Wenn der Kind auf die Welt kommt, dann müssen sie die Mehrkosten, die sie wissen, selber tragen. Und das würde ja heissen, ihr dürft selbstbestimmt sein, müsst aber daraus alles an Konsequenzen selber tragen. Und wenn dann ihr Kind gemobbt wird, ist es ihre Verantwortung, weil sie es gewusst.
Nennen wir das Privatisierung der Selbstsorge, Privatisierung der Fürsorge, Privatisierung der Sorge als solche. Und das ist natürlich eine fatale Entwicklung. Aus der Bundesrepublik ist das tatsächlich seit langem bekannt, dass die Krankenkasse so argumentiert. In Großbritannien seit den 80er Jahren schon, Thatcher, neoliberale Gesundheitsversorgungsmodelle. Tatsächlich gibt es auch eine andere Debatte. Die kennen die meisten Leute nicht noch. Tatsächlich nicht so richtig. Gleichwohl erleben wir, es gibt ja eine paradoxe Geschichte mit dem Pränatest, mit dieser Blutuntersuchung. Man muss halt keine Chorion-Zotter-Biopsie mehr machen, man muss keine Nackerfaltermessung. Man kriegt einen relativ gesicherten Befund mit diesem einfachen Bluttest. In der Konsequenz werden immer weniger Kinder mit Down-Syndrom sozusagen denkbar. Jetzt passiert aber das Interessante, es werden immer mehr Kinder mit Down-Syndrom geboren gleichzeitig. Trotz immer mehr Tests waren immer mehr Kinder mit Down-Syndrom geboren. Wie erklärt man das? Die Debatte gibt's halt auch. Ich will es nicht wissen. Das Recht auf Nichtwissen. Auch das ist bei vielen Eltern tatsächlich. Sie wissen ja, in dem Moment, wo ich sage, ich teste mich, kann die Konsequenz nur sein, positiver Befund, Abtreibung. Ja? Auch da spannende intersektionale sozusagen Entwicklungslinie. Kirsten Achtelig als eine von den wichtigen Forscherinnen in dem Bereich, die Frage von feministischer Selbstbestimmung, Recht auf meinen Körper, my body, my choice, hin mit eugenischen Vorstellungen, Behindertenrechtsfragen zu verkoppeln, sind wahnsinnig spannende Diskussionen, ganz häufig unauflösbar auch, weil da zwei Interessen einfach gegeneinander stehen. Und gleichzeitig gehört es zu den wichtigen Debatten, die wir führen müssen. Nämlich, was heißt Selbstbestimmung? Sowohl auf Ebene von Frauen, was heißt Selbstbestimmung auch in einem anti-eugenischen Diskurs?
Ich weiss aus Diskussionen, aus der Organisationslogik heraus, wo heisst, und es ist nicht mehr alles tragbar, nicht mehr alles finanzierbar, nicht mehr alles legitimierbar. Und Selbstbestimmtheit in allen Lebensbereichen ist nicht mehr umsetzbar. Also es gibt ein politisches Credo, das sich beruft auf die Verantwortlichkeit von Umgang mit den Ressourcen von einer Gesellschaft, wo nicht darf, Entschuldigung, aber das ist ein Zitat, geopfert werden für bestimmte Randgruppen. Und jetzt die Diskussion, die ich gerne jetzt führen würde, wo und in welcher Form haben wir jetzt eine Verantwortung in der Ausgestaltung von diesen Angeboten, von diesen Lebensräumen, von diesen Betreuungsformen für Menschen mit einer Beeinträchtigung? Egal was für ein Couleur, egal was für eine Ausrichtung. Wo stehen wir jetzt dort in der Verpflichtung?
Auch das, die Frage des Politischen in der sozialen Arbeit, im gesellschaftlichen Auftrag ist natürlich immer im Spannungsfeld von Gesellschaft, von Ökonomie und von Selbstverpflichtungen. Ich gehöre zu denen, die sagen, radikal humanistisch gedacht und auch mit Lehre aus Abwertungsprogramme bis hin zu Vernichtung von Menschen, die nicht in bestimmte Logik gepasset oder passen wolltet, sag, wir müssen uns tatsächlich vor allem über unser Menschenbild ein gutes Stück weit klar werden. Das habe ich gelernt in der Auseinandersetzung, wo ich geforscht habe zu Euthanasieverbrecher in Markgröningen, der Einrichtung, wo ich lang gearbeitet habe, die nämlich nicht bereit waren, die Massendeportationen und Ermordungen aus dieser Anstalt heraus sich dem zu stellen. Da musste ich als kleiner angestellter Heilerziehungspfleger kommen und sagen, Leute, hier gibt's Aktenfunde, lasset mich doch einmal ins Archiv. Nein, nein, nein. Dann musste ich an Presse und habe tatsächlich einfach die zwingen müssen, ein großer Träger, ein großer Player, der Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern, dass die mich ins Archiv lassen. Mir geht auf der Dachboden, ja, das ist staubig, da sind Spinnerwebe, das muss man sich wirklich genauso vorstellen, Anfang der 90er Jahre war das. Ich mache den ersten Schrank mit meinem Freund und Wissenschaftskollege Klaus Schönberger auf. Wir nehmen jetzt erste dicke Buch, Zu- und Abgang, falscher Jahrgang. Wir haben gesucht nach den Jahrgängen 1938, 39, 40, 40. Das zweite Buch, Treffer, schlaget auf und seht 1, 2, 3, 4, 80, 90, 120 Leute in drei Transporte ermordet worden. Wir haben herausgefunden, es gibt eine Unfähigkeit zur Erinnerung. Und das hat ganz stark mit Strukturen und dem Menschenbild zu tun. In staatlichen Einrichtungen gibt es üblicherweise gerade kein Menschenbild, das belastbar ist, im Gegensatz zum Beispiel zu kirchlichen Einrichtungen, die immer noch einer Christlichkeit oder einem Glauben verpflichtet sich fühlen. Und das ist tatsächlich das Dilemma in staatlichen Einrichtungen. Und jetzt zurück zu der Frage, was heißt das für uns? Ich leite daraus ab, dass wir tatsächlich immer in der Gefahr steht, sowohl auf der Ebene des Verstehens und des Vertrauens einerseits mit dem Menschen zu arbeiten und natürlich bis hin zum maximalen Verrat an ihnen, in dem Spannungsfeld. Und da habe ich mich entschieden und da vertrete ich auch bestimmte Perspektive und Position hier an der Fachhochschule, die stark dem Menschen zugewandt, humanistisch und gerade eben nicht dem ökonomischen Modell verpflichtet. Und dass es dann knirscht und dass da Widerstand und Widerrede gibt, dann sage ich, was Besseres kann jetzt nicht passieren. Lasset uns das diskutieren. Und das gehört zum gesellschaftlichen Ausgestalter für mich dazu.
Ja, wir haben natürlich, und da müssen wir jetzt sehr selbstkritisch auch anschauen, wir beide argumentieren aus einer gesicherten Position. Also wir sind jetzt nicht in diesen Arbeitsfeldern unmittelbar verortet. Das sind ehemalige Studierende, die dort ihr Arbeitsfeld haben, ihre Existenz auch bestritten durch solche Betreuung, solche Begleitmassnahmen und auch Angebote. Und jetzt ist wieder die Frage, wie können wir verbinden ein professionelles Denken hinsichtlich Arbeit? Also auch Arbeitssetting muss berücksichtigen. Wie sehen die Arbeitsplätze aus? Ist das sozialverträglich? Ist denn da wieder familienverträglich hinsichtlich der Professionellen? Und auf der anderen Seite von normalisierten, selbstbestimmten Lebensräumen. Ja, die völlig konträr laufen zu dem, was ich gerne möchte, nämlich vom Montag bis zum Donnerstag und ja nicht über den Mittag und ja nicht am Abend und ja nicht am Wochenende und ja nicht am Pfingsten, ja schon gar nicht am Silvester. Ist da das Professionsdenken und Professionalisierung nicht einfach wirklich konträr zu dem, was du jetzt sagst, oder? Viel mehr entlang vom Menschenbild. Viel mehr entlang von Teilhabe, Partizipation, Mitbestimmen, Mitgestalten. Müssen wir nicht sagen, da, wo wir in dem Bereich können leisten können, können wir abhaken, wir müssen uns neu denken.
Ich sage mal, da könnte man jetzt lange über den Goffman nochmal, über Institutionen und Machtverteilung, wir könnten lange über sozusagen auch Aufbrüche über Selbstorganisierungsformen, das sehen wir einfach viel zu wenig aus der Profession raus. Menschen sind in der Lage, sich selber zu organisieren. Man muss es ihnen ermöglichen und sie müssen sich vielleicht manchmal selber ermächtigen. Da wir oft genug die Menschen schon weitgehend entmündigt haben, oft genug an diese Unselbstständigkeitsprozesse beteiligt waren, brauchen wir uns auch nicht wundern, dass sie das nicht können. Klammer auf. Und selbstverständlich wird es immer Menschen geben, die Förderung brauchen, die Unterstützung brauchen, die nur ein gewisses Maß an Selbstständigkeit auch erreichen können. Dafür habe ich lang genug in dem Feld auch geschafft, um das zu wissen. Und ganz oft, auch ich habe viele Jahre lang, glaube nicht immer, ich wollte auch beliebt sein, ja? Ich wollte gut mit den Leuten können. Und vielleicht ist es mir oft genug auch um mich gegangen. Und das war, glaube ich, nicht gut. Aber ich habe auch von ein paar Menschen, denen ich in solchen Institutionen über längere Zeit begegnet bin, immer wieder Rückmeldungen kriegt. Ich habe mit einzelnen wenigen bis heute noch Kontakt, obwohl ich schon Jahrzehnte nicht mehr dort bin, die mir ein Stück weit schon immer wieder auch gesagt haben, du hast mir geholfen, dass ich hier nicht vollends vor die Hunde gehe. Was habe ich den Leuten eigentlich immer wieder auch gesagt? Das habe ich auch lang gebraucht, um das verstanden zu können. Ich habe ihnen mitgegeben, du musst selber groß werden, du musst selber stark werden, du musst das selber aushalten können. Verlass dich nicht auf mich, verlass dich nicht auf uns Fachpersonen. Verlass dich vielleicht auf die Leute, mit denen du wohnst, lebst, Alltag teilst, aber nicht auf uns, mir gegangen. Und das haben sie mir gesagt, das hat einige geholfen, sich nicht auf uns zu verlassen.
Ich komme ganz sicher noch dazu, was heisst auch loslassen. Loslassen im professionellen Kontext. Ich nehme immer wieder das Buch für «Danke, ich esse keine Suppe». Mhm. Es geht mir weniger jetzt um den expliziten Inhalt, sondern um den Titel von dem Buch. Oder? Weil hinter dem steht auch, man erwartet ja gewisse Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit ist dann gerade gekoppelt, ja, weißt du, wenn du behindert bist und wir dich trägt, dich begleitet, dich rahmet und so, könntest du dankbar sein. Mhm. Und da hört dann halt, danke, ich esse keine Suppe, ein Widerstand, emanzipierte Form, völlig dagegen. Und jetzt meine Frage, jetzt auch wieder historisch betrachtet, ist das nicht auch eine Form, oder, von eben dieser Abwertung, von dem sagen, hey, wenn du schon eine Institution hast, die 8 Millionen im Jahr kostet, wo man dir 25 Betreuer zur Verfügung stellen, jetzt kannst du die Suppe doch essen.
Wir sind im Fachgespräch, da sage ich einfach, der Udo Silk hat ein ganz tolles Büchle geschrieben mit der Nadja Radke zusammen, Dilemma Dankbarkeit, der dankbare Behinderte, der sozusagen sich klein und freudig zeigt, zu sagen, ach Mensch, ich kriege ja jeden Tag eine Suppe. Ja. Das Buch kann man einfach mal in die Hand nehmen und lesen. Das ist ein Meisterstück in seiner Klarheit, wie wir, die nicht behinderte Menschen, über behinderte Menschen nachdenken. Das spiegelt, die beiden spiegeln uns das so wunderbar. Dilemma Dankbarkeit. Weil du vorher auch das nochmal angesprochen hast mit dem Mitleider, mit dem Potsdam, da gibt's eine Pflegekraft, die 5 Menschen mit einer Behinderung einfach tötet, ja. Auch da, Udo Silk, Ulla Penzelin, Anfang der 90er, tödliches Mitleid. Ein Buch, das nichts anderes macht, wie die Konsequenzen, was Mitleid für Auswirkungen haben kann, wenn man den Blick des Lebens unwerten erkennen kann. Dann ist der Schritt hin zum aktiven Menschen umbringen nimmer weit. Ja, wenn man das verinnerlicht hat, dass das kein lebenswertes Leben ist. Es gibt Fälle von Lebensunwerte im Leben, aber das definiert bitte niemand, das definiert kein Doktor, das definiert, wenn im besten Fall die Person, der es entsprechend Gott und vielleicht noch die allernächste Menschen ganz nah bei der Person dran.
Also ich habe dich richtig verstanden, einfach auch zum Klären jetzt in meinem Fachkontext, es gibt aus einer Perspektive und es ist legitim aus einer bestimmten Perspektive sagen, es gibt unwertes Leben.
Sprachlich würde ich vielleicht sauber benennen wollen. Es gibt Leben, an dem man scheitern kann. Es gibt Lebensumstände, die so schwer zu ertragen sind, dass vielleicht die Vorstellung, vielleicht, das muss man tatsächlich sehr genau hingucken, dass vielleicht die Vorstellung, wir kennen die Palliativmedizin, ja, das ist genau denn ihre Baustelle. Wir wissen, an genau der Stelle braucht's gute Hospizarbeit, braucht's gute Begleitung, braucht's auch medikamentös palliativ Unterstützung, ja, weil es ansonsten tatsächlich vielleicht nicht mehr aushaltbar ist. Alles das sind wichtige Bausteine auch in unserer Arbeit. Menschen in ihre schwierigste Lebenssituation kurz vorm Lebensende, Kurzbegleiter, Org-Message-Begleiter und auch, ich sage mal, die Selbstbestimmtheit vielleicht. Und ich bin kein Freund des der Euthanasie in einem guten Sinn, wie es Exit zum Beispiel propagiert, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen sich dazu entscheiden, nicht mehr leben zu wollen, weil sie anderen keine Last sein wollen. Das ist nicht das Maß der Dinge. Ja. Aus den Niederlanden ist das schon lange bekannt, jetzt weiß ich die aktuelle Zahl nicht, aber dass sicherlich die Hälfte der Leute einen Sterbewunsch äußert, weil sie anderen nicht zur Last fallen wollen. Wenn das nicht eine gesellschaftliche Fragestellung ist, ja was denn dann?
Wenn man das aufnimmt und auch da ein Buch, wo jetzt einfach mal exemplarisch steht, nämlich Komplexität, oder? Wie du sagst, nicht jemandem auf der Last sein. Daraus raus vielleicht auch nicht mehr die Unterstützung bekommen, die mein Leben lebenswert macht. Also so eine Definition von Menschen mit komplexer Behinderung, also wo dann das Defizit und Spezifizierte so klar definiert wird, dass aufgrund von dem eine Abwertung passiert. Oder? Und auch da innen, wo müssen wir darauf achten? Und Grönemeyer hat das Buch geschrieben, entprofessionalisieren wir uns, oder sprachlich, weil wir uns so vieles verlieren in eine technische Sprache, die dann zu einer Stigmatisierung, Abwertung kommt, hinsichtlich dem. Ist das auch eine Form, oder? Also, so, die in eine Form hineinbringen, wo das Defizit, Behinderung so stark definiert wird. Nicht per se abwertend, sondern auf einer Fachlogik raus, die dann aber in sich nichts anderes ist als wieder eine Abwertung.
Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die in diesem Sinn natürlich genau das Gegenteil zeigt. Perfektion statt Imperfektion. Optimierung statt Umgang mit Schwächen. Medizinischer Fortschritt versus medizinische Begrenztheit. Und auch da wieder, ich glaube, wir haben tatsächlich auch deswegen einen schweren Stand, weil wir kaum rauskommen aus diesem Begrifflichen, das so stark vorbelastet, so stark stigmatisiert ist. Behinderung ist sowohl ein Schulhofschimpfwort, als auch sozusagen alltagssprachlich nicht normal sei. Es ist ganz schwierig, diese Geschichte, und das wissen wir seit 40 Jahren, kenne ich die Debatte, gibt's nicht andere, bessere Begriffe. Offensichtlich nicht, sonst hätten wir sie schon längst gefunden. Das heißt, wir brauchen eine Debatte, wir brauchen Diskurse. Und was wir vor allem brauchen, ist Begegnung. Wir müssen mit den Menschen in ihre Lebenswelt zusammenkommen können, um diese Berührungsängste, die ja offensichtlich da sind, ja, überhaupt aufbrechen zu können. In jeder Regelschulklasse 2, 3 Kinder, die halt anders sind und schon ganz viel anders. Ja. Dann hat halt der eine im Rollstuhl, die andere hat einen weißen Stock und die dritte braucht halt ab und zu eine kleine Pause, weil sie nicht so gut mitkommt. Ja. So. Und das sind Normalisierungsdiskurse, wie man sie aus den 50er Jahren aus Skandinavien schon kennt. Ja. Keine Sonderformen, keine Sondereinrichtungen, keine Separierungen, sondern gucken, wie kann man Gemeinsamkeit unter den Gegebenheiten gestalten. Und auch da sehe ich natürlich, gibt's gute und wichtige Entwicklungen. Neue Wohnformen, neue Assistenzmodell, die Zentren selbstbestimmt leben, die ganze Forderungen, die auch bis heute immer auf der Tagesordnung steht. Behindertenrechtskonvention noch einmal ist der große, große Schritt zur Emanzipation von Menschen, für Menschen mit einer Behinderung, antidiskriminierend und vor allem rechtlich gleichgestellt. Dass das Papier geduldig ist, das wissen wir auch in der Schweiz schon länger. Und ich glaube, da müssen wir als Profession uns wahnsinnig viel neu fallen lassen. Wir sind immer noch viel zu eng an solche Vorstellungen, die pädagogisch oft sind und die notwendig vielleicht auch pädagogisch sind. Aber mir gestaltet viel zu wenig gesellschaftliche Räume, mir gestaltet viel zu wenig Teilhabebereiche. Ich sage mal, da braucht es ein wenig mehr Mut und vor allem auch ein bisschen Geld. Weil alles kostet Geld und insofern würde ich mir wünschen, dass auch mal hier kantonal auf Bundesebene ein bisschen sozusagen anders über diese Gruppe von Menschen nachgedacht wird, die immerhin 20% von Menschen in der Schweiz haben eine Behinderung. 20%.
Wir sind schon wieder am Ende von unserem Fachgespräch, möchte es aber nicht unterlassen, jetzt einfach nochmal, wie wir eingestiegen sind, mit meinem Vater, wo sich überlegt hat, überlegen hat müssen mit seiner Frau, kommt jetzt das Kind auf die Welt und was bedeutet das für uns? Und wir als Profession, wie rahmen wir da, wie können wir das unterstützen? Mhm. Und jetzt sind wir beide da und reden über die Menschen mit Behinderung. Mhm. Wir hätten ja müssen, bevor wir das Fachgespräch gestartet haben, hätten wir sagen, wer holen wir da noch dazu? Mhm. Also so das Selbstkritische, verlieren wir uns nicht immer wieder in der Distanzierung über die Menschen zu reden, mhm. anstatt mit denen zu reden. Und verlieren wir uns in unserem Professionsverständnis eben nicht immer wieder hinsichtlich dieser Wissenschaftlichkeit, mhm. hinsichtlich dieser Abstraktion. Mhm. Dass nicht einmal wir beide jetzt in dem Fachgespräch geschafft haben, zu sagen, es gibt ein Fachgespräch nur, wenn jemand, wo zu dem Thema aus seiner Perspektive kann, eben diese Form darlegen.
Ich glaube, es ist nicht so sehr die Frage, wer Wissen hervorbringt, sondern in welche Settings, und da gebe ich dir völlig recht, Stichwort partizipatorische Forschung, um das kommt man eigentlich nicht drum rum. Gleichzeitig eine historische Forschung darf man tatsächlich auch immer nur allein machen. Ja? Aber partizipatorische Forschung als Maß der Dinge, als eigentlich ein anstrebenswerter und notwendiger Status quo, nichts über uns, ohne uns, gilt auch im Bereich Wissensproduktion und der Forschungslandschaft. Sehen wir immer noch viel zu wenig. Auch da ein kleiner Tipp. Eines von den ersten Projekten in Europa, die das gemacht haben, ist gerade mal ein paar Jahre her in Österreich, das Bildnis eines behinderten Mannes, wahnsinnig beeindruckend. Ich mache das in der Lehrveranstaltung mit den Studis. Alles immer geflasht, was die da 2005, ja, das ist noch nicht lange her eigentlich, damals zusammentragen haben, Perspektiven auf die Bilder und Bildkulturen von Menschen mit Behinderung, aus Perspektive auch von Menschen mit einer Behinderung. Ist hochspannend. Insofern hast du recht, was die Forschungslandschaft angeht, da kommt man zu anderen Ergebnissen. Nicht umsonst gibt es eine große Debatte in den sogenannten Disability Studies. Wer darf das eigentlich machen? Ist das ausschließlich für Menschen mit Behinderungserfahrungen? Dürfen da auch progressive, emanzipatorische Forscherinnen ohne Behinderung mitschaffen? Da gibt es wilde Diskussionen. Und ich finde, das ist notwendig, solche Diskussionen, weil je nachdem, wer fragt, kommen an unterschiedliche Sachen raus. Du hast aber vielleicht rausgehört aus meinen Beiträgen, eigentlich interessieren mich Menschen mit Behinderung gar nicht so arg und gleichzeitig natürlich sehr. Mich interessiert, was mir macht, was mir Nichtbehinderte macht, welche Strukturen mir da aufgleisen, wie mir das legitimiert, in welche Fallstricke mir treten können, wo mir Falsches tun mit der besten Absicht. Das interessiert mich. Und ich finde, da darf ich auch als nichtbehinderter Mann einfach mitreden.
Und wir kommen jetzt zum Abschluss. Du hast gesagt, was wir machen. Und da wir schließt ja oftmals ihr mit Behinderung aus. Und wäre jetzt nicht die Inklusionslogik, dass da wir eben mit diesen Menschen ist. Oder? Also, dass wir nicht mehr darüber diskutieren, was haben wir gemacht für euch. Und, sondern dass wir wie sagen, wir müssen schon ganz von Anfang an in dieser Partizipationsstufe ja, eben, dann kommt wieder die Form von Machtverhältnis. Wir müssen sie einbeziehen. Und es gibt ja einen Ausspruch, den wir immer wieder pflegen. Menschen ohne Behinderung haben das Recht, Menschen mit Behinderung kennenzulernen, mit ihnen Räume zu teilen, mit ihnen Entwicklung zu gehen. Meine Abschlussfrage an dich. Die Vision jetzt hinsichtlich konkreter, realer Sozialarbeit. Im Feld, in den Lebensfeldern, in den Lebensräumen von diesen Menschen mit Behinderung. Was muss berücksichtigt werden?
Ich sage mal, dort, wo wir sehr konkret auf Menschen, mit Menschen mit einer Behinderung zusammentreffen, ist ja oft immer ein institutionales Setting. Eine große Zahl von Menschen mit Behinderung lebt ein ganz normales Leben, mit denen hätten wir nie was zu tun. Das heißt, wir haben schon spezifisch Heimkontexte, Institutionenkontexte. Und ich meine, da gibt's gute Hebel, die man umlegen müsste, die man entwickeln müsste, Vertretungsstrukturen in der Einrichtungen schaffen. Ist noch lange keine Selbstverständlichkeit. Und jetzt geht's nicht darum, dass man noch einmal eine Struktur einzieht, sondern die muss ausgestattet sein mit Befugnis, mit Kompetenz. Ich habe vor 30 Jahren, habe ich auf der Wohngruppe, wo ich damals Gruppenleiter war, gesagt, Leute, wie wär's, wenn mir auch die Bewohnerinnen mitentscheiden lassen, wer hier arbeitet? Ach Gott, bin ich ausgelacht worden. Ja, aber die Leute sind's doch, die der Alltag nachher mit ihnen teilen. Heute geht's dann beim Schnuppern, inzwischen waren die Leute schon ein bisschen gehört, ja. Und gleichwohl haben sie keine Stimme, wenn es ums Entscheiden geht. Da sind Strukturmerkmale angesprochen, wo man tatsächlich einfach Macht teilen muss. Ob das die Vorstände, die Institutionen, die Stiftungsräte, die Bereichsleitungen, die fachliche Leitung, wer auch immer, die müssen zulassen, dass sie Menschen auf Augenhöhe in die Strukturen mit einbezieht. Und das nennt man Macht teilen und Kontrolle vervielfältigen. Und das ist, glaube ich, einer der zentralen Hebel. Auch das können wir vom Kaufmann lernen. Die Ungleichverhältnisse in den Institutionen entstehen daraus, dass wir eine viel zu starre Machtstruktur wirksam haben, wo man tatsächlich strukturell was ändern kann. Es gibt ein paar gute Beispiele, Bewohnerbeiräte, Räte und wichtig, die dürfen jetzt halt nicht bloß Pseudo sein. Da geht es nicht darum, schon auch wichtig, dass man zusammen beschließt, was man kochen will. Wo man in den Urlaub hinfährt, in Ferien, das ist alles richtig und wichtig. Aber die zentrale Stellschraube sind Gefäße schaffen, wo man Anlaufsteller hat, wo man auf Augenhöhe sich begegnen kann und auch tatsächlich die ganz schwierige Moment von Macht thematisieren kann, und zwar im konkreten Alltäglichen.
Rudi, du hast ein Schlusswort mit meinem Fokus gesetzt, den ich gerne zusammenfassen will. Und mit dieser Zusammenfassung dir auch danke für deine Expertise. Wo deine Erfahrung, deine Zugänge, die du uns zur Verfügung gestellt hast, nämlich eingestiegen mit einer historischen, sehr belastenden Zeit, wo Macht missbraucht worden ist, bis zur Tötung, zur Vernichtung von Menschen mit Behinderung, bis zum Schlussvotum, wo du sagst, Macht teilen. Ich glaube, in dem Sinn, danke vielmals, dass du da warst.
Ich sage danke für die Einladung.
Das war das Fachgespräch von der Ost, Departement Soziale Arbeit. Ihr findet die Fachgespräche auf dem YouTube-Kanal und ihr könnt es dort auch abonnieren, wenn ihr am nächsten Fachgespräch folgen wollt. Ihr könnt es auch als Podcast hören auf Apple Podcast und auf Spotify und auch dort abonnieren für das nächste Fachgespräch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.